Nicht gut genug. Nicht gut genug, das ist die Prämisse, mit der viele Menschen durch das Leben gehen. Du denkst über deinen Job nach. Nicht gut genug. Über deine Bleibe, deine Wohnung, dein Haus. Nicht gut genug. Deine Familie, deine Freunde. Vielleicht sogar deinen Ehemann, deine Ehefrau. Nicht gut genug. Und so wird es zu einem prägenden Mantra deines Lebens. Und genauso auch im geistlichen Leben. Du schaust deine Bibellese an und sagst, nicht gut genug. Schaust dein Gebetsleben an und sagst, nicht gut genug. Du schaust deine Gemeinde an, deine Leiter an, deine Leute um dich herum. Nicht gut genug. Bis zu der Frage deiner Errettung. Ist die wirklich gut genug? Und ohne es zu ahnen, findest du dich plötzlich wieder in einer Spirale von Schuldgefühlen. Ständig geplagt, ständig unzufrieden, ständig den Eindruck, nie angekommen zu sein und ständig nie zur Ruhe gekommen zu sein. Und immer der Eindruck, irgendetwas fehlt. Irgendetwas fehlt, bis ich sagen kann, ja, es ist gut genug. Und genau vor dieser Frage, wann ist es denn gut genug, stehen die ersten Gemeinden in der Apostelgeschichte. Die Frage, wann ist jemand gut genug, um errettet zu werden und welche Voraussetzungen muss eine Person erfüllen, um die Errettung zu erfüllen? Das ist die Frage, die die Gemeinde beschäftigt hat. Und Lukas nimmt uns mit durch diesen Prozess, den die Gemeinde durchgegangen ist. Und es beschreibt uns 4 Stationen, die die Gemeinde Gottes durchlaufen musste, um zu verstehen, wer errettet werden kann. Es sind 4 Stationen und das finden wir in unserem Text heute Morgen, Apostelgeschichte 15. Wir lesen die Verse 1 bis 34. Also wenn ihr eure Bibel noch nicht aufgeschlagen habt, ist jetzt der richtige Moment. Apostelgeschichte 15, Kapitel Vers 1 bis 34. Und einige kamen von Judäa herab und lehrten die Brüder, wenn ihr nicht beschnitten worden seid nach der Weise Mose, so könnt ihr nicht gerettet werden. Als nun ein Zwiespalt entstand und ein nicht geringer Wortwechsel zwischen ihnen und Paulus und Barnabas, ordneten sie an, dass Paulus und Barnabas und einige andere von ihnen zu den Aposteln und Ältesten nach Jerusalem hinaufgehen sollten, wegen dieser Streitfrage. Sie nun erhielten von der Gemeinde das Geleit, durchzogen Phönizien und Samaria und erzählten die Bekehrung derer aus den Nationen. Und sie machten allen Brüdern große Freude. Als sie aber nach Jerusalem gekommen waren, wurden sie von der Gemeinde und den Aposteln und Ältesten aufgenommen und sie verkündeten alles, was Gott mit ihnen getan hatte. Einige aber von denen aus der Sekte der Pharisäer, die gläubig waren, traten auf und sagten, man muss sie beschneiden und ihnen gebieten, das Gesetz Moses zu halten. Die Apostel aber und die Ältesten versammelten sich, um diese Gelegenheit zu besehen. Als aber viel Wortwechsel entstanden war, stand Petrus auf und sprach zu ihnen, ihr Brüder, ihr wisst, dass Gott mich vor langer Zeit unter euch auserwählt hat, dass die Nationen durch meinen Mund das Wort des Evangeliums hören und glauben sollten. Und Gott, der Herzenskenner, gab ihnen Zeugnis, indem er ihnen den Heiligen Geist gab, wie auch uns. Und er machte keinen Unterschied zwischen uns und ihnen, da er durch den Glauben ihre Herzen reinigte. Nun denn, was versucht ihr, Gott ein Joch auf den Hals der Jünger zu legen, das weder unsere Väter noch wir zu tragen vermochten. Vielmehr glauben wir, durch die Gnade des Herrn Jesus in derselben Weise gerettet zu werden wie auch jene. Die ganze Menge aber schwieg und hörte Barnabas und Paulus zu, die erzählten, wie viele Zeichen und Wunder Gott unter den Nationen durch sie getan habe. Als sie aber schwiegen, antwortete Jakobus und sprach, ihr Brüder, hört mich. Simon hat erzählt, wie Gott zuerst darauf gesehen hat, aus den Nationen ein Volk zu nehmen für seinen Namen. Und hiermit stimmen die Worte der Propheten überein, wie geschrieben steht, nach diesem will ich zurückkehren und wieder aufbauen, die Hütte Davids, die verfallen ist. Und ihre Trümmer will ich wieder bauen und sie wieder aufrichten, damit die übrigen der Menschen den Herrn suchen und alle Nationen, über die mein Name auch angerufen ist, spricht der Herr, der dieses tut, was von jeher bekannt ist. Deshalb urteile ich, man solle die, welche sich von den Nationen zu Gott bekehren, nicht beunruhigen, sondern ihnen schreiben, dass sie sich enthalten von den Verunreinigungen der Götzen und von der Unzucht und vom Erstickten und vom Blut. Denn Mose hat von alten Zeiten her in jeder Stadt solche, die ihn predigen, da er an jedem Sabbat in den Synagogen gelesen wird. Dann schien es den Aposteln und den Ältesten samt der ganzen Gemeinde gut, Männer aus ihrer Mitte zu erwählen und sie mit Paulus und Barnabas nach Antiochia zu senden, Judas mit dem Beinamen Barsabbas und Silas, führende Männer unter den Brüdern. Und sie schrieben und sandten durch ihre Hand die Apostel und die Ältesten, eure Brüder, an die Brüder aus den Nationen zu Antiochia und in Syrien und in Zilizien ihren Gruß. Weil wir gehört haben, dass einige, die aus unserer Mitte hervorgegangen sind, euch mit Worten beunruhigt und eure Seelen verstört haben, denen wir keine Befehle gegeben haben, schien es uns, nachdem wir einstimmig geworden, gut, Männer auszuwählen und sie zu euch zu senden mit unseren geliebten Brüdern Barnabas und Paulus. Leuten, die ihr Leben hingegeben haben für den Namen unseres Herrn Jesus Christus. Wir haben nun Judas und Silas gesandt, die euch selbst mündlich dasselbe verkünden werden. Denn es hat dem Heiligen Geist und uns gut geschienen, keine größere Last auf euch zu legen als diese notwendigen Stücke. Euch zu enthalten von Götzenopfern und von Blut und von Ersticktem und von Unzucht. Wenn ihr euch davor bewahrt, so werdet ihr wohltun. Lebt wohl. Nachdem sie nun entlassen waren, kamen sie nach Antiochia hinab und sie versammelten die Menge und übergaben den Brief. Als sie ihn aber gelesen hatten, freuten sie sich über den Trost und Judas und Silas, die auch selbst Propheten waren, ermunterten die Brüder mit vielen Worten und stärkten sie. Nachdem sie sich aber eine Zeit lang aufgehalten hatten, wurden sie mit Frieden von den Brüdern entlassen zu denen, die sie gesandt hatten. Wir sind hier in Apostelgeschichte 15, nachdem Paulus und Barnabas ihre erste Missionsreise beendet hatten. Sie haben erfolgreich von Zypern nach Antiochia in Pisidien, nach Ikonien, nach Lystra, nach Derbe sind sie gegangen, haben das Evangelium verbreitet an Orte, die bis jetzt noch nicht erreicht worden waren. Und jetzt sind sie zurück in ihre Heimatgemeinde, in Antiochia in Syrien. Das ist die Gemeinde, von der sie ausgesendet worden waren. Das ist die Gemeinde, die sie kennt und die sie selber auch mit auferbaut hatten. Und die Gemeinde, denen sie von dem Wirken Gottes erzählt haben, was sie alles erlebt haben auf ihrer Missionsreise. Und wieder erwarten müssen sie sich jetzt hier mit einem internen Problem unter den Christen beschäftigen. Lukas beschreibt uns jetzt nicht länger das Erreichen der Ungläubigen im Moment, sondern im Moment sehen wir hier eine Streitigkeit, die unter den Gläubigen eintritt. Aber diese Streitigkeit ist fundamental und diese Streitigkeit wirkt Fragen auf für den Dienst von Paulus und Barnabas. Ist all das, was sie getan haben, die letzten Monate und Jahre auf ihrer Reise, umsonst gewesen? Müssen sie jetzt nochmal ihre Tour zurückgehen und jedem einzelnen Heiden, der sich jetzt zum Glauben bekennt, erst noch ermutigen, Moment mal, es fehlt noch etwas. Und so sehen wir, wie jetzt die Gemeinde als Ganzes, sowohl Jerusalem als auch Antiochia und so weiter und so fort, sich durch diesen Prozess hindurch bewegt und sich die Frage stellt, was ist notwendig, um errettet zu werden? Und die erste Station, die sie dabei durchlaufen, ist, dass sie erleben, dass die Gnade Gottes bekämpft wird. Die erste Station, dass die Gnade Gottes bekämpft wird. Und wir sehen in Vers 1, wie Lukas es uns hier beschreibt. Sie sind also in Antiochia in Syrien und in Vers 1, und einige kamen von Judäa herab, also von Jerusalem, von der Hochburg des Judentums. Einige kamen von Judäa herab und lehrten die Brüder, wenn ihr nicht beschnitten worden seid nach der Weise Mose, so könnt ihr nicht gerettet werden. Nun, wir verstehen, dass Gott seinen Plan angefangen hat mit den Juden. Die Ausgießung des Heiligen Geistes an Pfingsten fand in Jerusalem statt, unter den Juden in Apostelgeschichte 2. Und die Gemeinde ist Stück für Stück sozusagen belehrt worden, dass das Evangelium nicht nur für die Juden, sondern auch für die Heiden ist. Lukas beschreibt uns dieses dramatische Ereignis in Apostelgeschichte 10, wo Petrus selbst kaum überzeugt werden konnte davon, dass er jetzt nicht mehr darauf achten müsste, welches Tier rein und welches Tier unrein ist. Und es ist Petrus selbst, der dann zu Cornelius gesandt wird, einem Heiden, einem römischen Vorgesetzten. Und zu dem Zeitpunkt in Apostelgeschichte 10, obwohl das auch ein bisschen Aufruhr innerhalb der Gemeinde ausgelöst hat, hat sich die Gemeinde im Großen und Ganzen doch gefreut und anerkannt, dass die Heiden den Juden hinzugetan werden in der Gemeinde. Und jetzt sehen wir hier in Apostelgeschichte 15, dass sich jetzt ein neuer Geist entfaltet, eine neue Ansicht. Und es ist nicht mehr nur eine Freude, dass die Heiden dazugehören, sondern es ist jetzt hier, gehen Leute aus Jerusalem, aus der Hochburg des Judentums, nach Antiochia, einer heidnischen Stadt, und sagen, Moment mal, ihr mögt vielleicht an Christus glauben, aber es fehlt euch noch etwas. Und es ist fast so, wie wir uns das vorstellen können, wie es den Ägyptern ging in 2. Mose, als das Volk Israel sich ausbreitete in ihrem Land und sie ihre eigene Existenz bedroht sahen. Ähnlich ist es innerhalb der Gemeinde, wo eine Gemeinde, die sonst hauptsächlich aus Juden bestand, sich jetzt bedroht sieht durch eine neue Kultur, die eindringt, nämlich die Heiden. Denn diese Heiden sind anders. Und diese Heiden leben anders. Und diese Heiden essen anders. Und diese Heiden halten sich nicht an die Überlieferung, die ein jüdisches Kind schon von klein auf gelernt hat. Und so entsteht jetzt eine Gegenbewegung derer, die gesetzestreu sind, die am 8. Tag beschnitten wurden, die Gesetze Gottes gehalten haben, die sich immer noch an das koschere Essen gehalten haben und die jetzt sehen, was passiert und sagen, Moment, diese können doch nicht einfach so dazugehören. Die essen Schweinefleisch. Die kommen aus Familien, wo Götzendienst praktiziert wurde. Die haben überhaupt gar keinen Hintergrund. Und jetzt sollen die einfach genauso wie wir diesem Gott Israels, dem wir schon immer nachgefolgt sind, nachfolgen. Da muss sich etwas ändern. Und deshalb hier dieser Aufruf, ihr müsst erst euch beschneiden lassen. Ihr müsst erst dem Gesetz Mose folgen. Und sie sagen prinzipiell, du musst erst ein Jude werden, damit du ein Christ werden kannst. Und das ist hier diese Botschaft, die sie diesen Leuten unterbreiten. Ihr habt noch nicht genug getan. Und wir sehen, wie jetzt hier der Zwist aufkommt. Paulus und Barnabas waren gerade unterwegs gewesen. Die haben sich bewusst von den Juden abgewendet, weil die sie ihm widerstanden sind. Die haben sich bewusst den Heiden zugewendet und die haben ihnen nicht erklärt, dass sie sich beschneiden müssen. Und so sind Paulus und Barnabas hier in der Diskussion eingetreten. Wir sehen das in Vers 2, Apostelgeschichte 15, ab Vers 2, als nun ein Zwiespalt entstand. Also es entsteht hier eine Trennung, ein Streit und ein nicht geringer Wortwechsel zwischen ihnen und Paulus und Barnabas. Ordneten sie an, dass Paulus und Barnabas und einige andere von ihnen zu den Aposteln und Ältesten nach Jerusalem hinaufgehen sollten, wegen dieser Streitfrage. Also es kommt hier nicht zur Einigung. Wir haben Paulus und Barnabas auf der anderen Seite, die überzeugt sind, dass Gott nicht mehr erwartet, dass ein Heide das Gesetz Mose halten sollte. Und wir haben auf der anderen Seite diese jüdischen Christen, die überzeugt sind davon, dass die Heiden es tun müssen. Und so kommt es zu keiner Einigung. Und die Gemeinde in Antiochia sagt, wisst ihr was? Wir müssen der Sache auf den Grund gehen. Wir werden anordnen, dass ihr zusammen nach Jerusalem geht, nämlich zu der Stadt, wo das Ganze herkommt. Dahin sollten sie gehen, zu dem Zentrum des Judentums und auch zu dem Herkunftsort dieser Irrlehre, dass ein Heide sich erst dem Gesetz Gottes, dem Gesetz Mose unterwerfen sollte. Und so sehen wir jetzt, wie das vorangeht in Vers 3, wie Paulus und Barnabas sich jetzt auf den Weg machen. Sie nun erhielten von der Gemeinde das Geleit, durchzogen Phönizien und Zilizien und Samaria und erzählten die Bekehrung derer aus den Nationen. Und sie machten allen Brüdern große Freude. Als sie aber nach Jerusalem gekommen waren, wurden sie von der Gemeinde und den Aposteln und Ältesten aufgenommen und sie verkündeten alles, was Gott mit ihnen getan hat. Also sie nutzen jetzt die Gelegenheit, die sie haben, all diese Städte zu durchziehen, um das Werk Gottes zu verkündigen und deutlich zu machen. Gott hat Wunder getan, und zwar große Wunder, dass er Heiden, die so weit von fern von Gott sind, nun zu sich gezogen hat. Und so kommen sie nach Jerusalem und dort sind einige, die aufstehen und sagen, Moment, so einfach kann das nicht sein. Vers 5, einige aber von denen aus der Sekte der Pharisäer, die gläubig waren, traten auf und sagten, man muss sie beschneiden und ihnen gebieten, das Gesetz Mose zu halten. Genau das gleiche Argument, genau der gleiche Streit. Das heißt, das, was in Antiochia entstanden war, ist genau die gleiche Situation wie auch in Jerusalem. Ein Christ muss erst ein Jude werden, um ein Christ zu sein. Das war die These. Sie müssen erst konform werden und vor allen Dingen, sie müssen auch erst etwas tun, um gerettet zu werden? Und hier ist eine völlig normale Logik dahinter. Denn wir haben ja selber diese Sprüche, von nichts kommt doch nichts, oder? Oder ohne Fleiß kein Preis. Du musst doch erst etwas bringen, um dann auch den vollen Lohn dafür zu bekommen. Und hier sind Heiden, die von Tuten und Blasen überhaupt gar keine Ahnung haben. Die haben das Wort Gottes vorher noch nie gelesen zum Teil. Und die sollen jetzt plötzlich aus dem Nichts heraus errettet worden zu sein. Und ihr müsst euch vorstellen, wenn ein Jude und ein Heide zusammen am Tisch sitzen. Der Heide, der überhaupt keinen Skrupel hat, Schweinefleisch zu essen. Der gar keinen Skrupel hat, Fleisch zu essen, das zu einem Götzen geopfert wurde. Und der Jude, der sich so deutlich darauf geachtet hat, es ist fast so, als wenn jemand dir auf der Straße ein angebissenes Stück Brot hinreicht und sagt, iss doch mal. So angeekelt waren die Juden. Und gesagt, das kann nicht sein. Doch was hier ist, ist nicht nur eine Präferenz, nicht nur eine Überzeugung, sondern ein falsches Gottesbild, das diese jüdischen Christen hier mit sich bringen. Die Gott darstellen als einen launischen Arbeitsgeber, der nur darauf wartet, dass du einen Fehler begehst, damit er dich feuern kann. Die Gott darstellen als einen, der erst dann, wenn du dies und jenes tust, seine Gnade erweisen wird. Der Gott darstellen als einen, der quasi zuerst einen gewissen Einstellungstest macht, um zu gucken, ob du auch gut genug bist, bevor er dich dann errettet. Und so stellen die jüdischen Christen hier das Christentum vor. Als einen Gott, der zornig ist, der launisch ist und der zuerst seine Taten evaluiert und erst genau guckt, ob du denn auch eine Möglichkeit hättest, hineinzukommen. Und es ist unwissentlich, auch wenn wir diese These nicht stützen würden, und heute gibt es wenige, die sagen würden, ein Christ muss sich beschneiden lassen, aber es ist unwissentlich genau die gleiche Ansicht, die sich im Christentum immer wieder deutlich machen, indem du gewisse Taten der Errettung voraussetzt. Und du sagst vielleicht nicht, ein Christ muss erst das und das tun, um errettet zu werden, aber stattdessen folgst du diesem Mantra, lies die Bibel, bet jeden Tag. Und wenn jemand das nicht tut, dann stellst du gleich in Frage, ob du immer noch das Wohlwollen Gottes genießt. Oh, ich habe meine Bibel heute nicht gelesen und deshalb ist mir das und das passiert. Oh, hätte ich mehr gebetet, dann wäre dieses Unglück nicht gekommen. Oh, hätte ich nur das Evangelium noch besser vermittelt, dann wäre diese Person zum Glauben gekommen. Und ohne es vorher realisiert zu haben, bewegst du dich in einem Hamsterrad der Unzulänglichkeit, einem Zyklus, den du nicht durchbrechen kannst, ständige Zweifel über deine eigene Performance, ist es auch wirklich gut genug? Und das führt hin zu der Frage, ob du überhaupt errettet bist, vertraue ich ihm auch wirklich genug? Bete ich für einen Christen auch wirklich gut genug? Sehe ich auch so aus wie meine Leute um mich herum? Bin ich wirklich gläubig? Deine Taten werden unwillentlich zur Voraussetzung deiner Errettung. Oder du fängst an, gewisse Ansichten als Grundmerkmal der Errettung zu erklären. Mir hat schon mal jemand gesagt, wenn jemand sagt, dass Roger Lirby daneben liegt, dann hat er wirklich ein Problem. Und so wurde Errettung mit einer gewissen Person identifiziert. Oder gewisse Lebensarten, zu sagen, ein Christ hört einfach keine Rockmusik. Und da wird plötzlich ein gewisser Ansichten mit Errettung gleichgestellt. Oder es sind irgendwelche Äußerlichkeiten, die mit Errettung gleichgestellt werden. Wie zum Beispiel, ein Mann mit langen Haaren kann kein Christ sein. Oder ein Christ lässt sich keine Tattoos stechen. Oder eine Christin trägt nur ihren Ausschnitt bis hier oder da oder wie auch immer. Es sind Äußerlichkeiten, die plötzlich Errettung definieren. Nun, es würde kaum ein überzeugter Christ wagen, jemandem die Errettung abzusprechen. Aber es kommen dann Sprachen wie, ja, ich weiß nicht, ob das so, ob er geistlich wirklich so gut unterwegs ist. Und es gibt diese gewisse Etikette, die man von einem Christen erwartet. Und wenn er sie nicht liefert, dann wird er bestenfalls ein schwacher Christ und schlimmstenfalls ein Ungläubiger genannt. Und das ist Werksgerechtigkeit. Das ist genau das Problem, mit der die Gemeinde in Jerusalem sich hier konfrontiert sieht. diesen Anspruch, dass eine Person ein gewisses Etwas bringen muss, um wirklich errettet zu sein. Und dieser Anspruch, dass man irgendetwas bringen muss, um die Gnade Gottes sich gegenüber aufrecht zu erhalten, um das Wohlwollen Gottes zu garantieren. Und das ist Werksgerechtigkeit. Und das ist hier der Angriff auf Gottes Gnade. Und es ist genau dieser Punkt, warum Paulus und Barnabas sich so vehement dagegen stellen. Weil genau diese Lehre jedem Christen die Freude nimmt. Und ein Wandel aus Glauben wird plötzlich zu einem Wandel aus Furcht und aus Schuld. Und dabei kann es nicht bleiben. Und so bewegt sich die Gemeinde jetzt von der ersten Station zur nächsten Station in ihrer Frage dazu, wer kann errettet werden? Und Lukas beschreibt sie uns. Zweitens, die Gnade Gottes verteidigt. Wenn ihr wieder mit mir in den Text schaut, in Apostelgeschichte 15, ab Vers 6. Die Apostel aber und die Ältesten versammelten sich, um diese Angelegenheit zu besehen. Also wir sehen, die Apostel und die Ältesten der Gemeinde in Jerusalem, die nehmen die Sache ganz ernst und sie versammeln sich jetzt. Sie setzen sich zusammen, um diese Sache zu diskutieren und herauszufinden, worum es hier wirklich geht und was die Wahrheit ist. Und man nennt dieses Zusammenkommen der Apostel und Ältesten als das erste Konzil der Kirchengeschichte. Es ist eine Diskussion, die nicht nur marginal ein gewisses Randthema des Christentums bespricht, sondern ein Thema, das grundlegend ist für die Errettung, für die Mission, für das christliche Leben überhaupt. Und so sehen wir, wie es jetzt zwischen den Aposteln und Ältesten zu einer Diskussion kommt. Vers 7, als aber viel Wortwechsel entstanden war, stand Petrus auf und sprach, ihr Brüder, ihr wisst, dass Gott mich vor langer Zeit unter euch auserwählt hat, dass die Nationen durch meinen Mund das Wort des Evangeliums hören und glauben sollten. Also wir sehen, Petrus, der Apostel, der hier in der Gemeinde ansässig ist, von dem wir jetzt schon in der Apostelgeschichte selbst länger schon nichts mehr gehört haben, er steht jetzt auf, er ergreift jetzt das Wort. Und Petrus ist ein Mann, der eine gewisse Autorität genießt. Er selbst ist ein jüdischer Bürger gewesen, ein jüdischer Junge, der zu Christ geworden ist. Er selbst ist derjenige, der auch in Jerusalem eine gewisse Autorität genießt und das Sagen hat, im Gegensatz zu Paulus und Barnabas, die von unterwegs herkamen. Er gehört der Gemeinde an und er erinnert sie jetzt daran, was Gott durch ihn getan hat. Denn es war Petrus selbst, vor dem Gott dieses Tuch mit unreinen Tieren niedergesenkt hat. Und es war Petrus selbst, den Gott geschickt hat zu Cornelius. Und es war Petrus selbst, der durch den Gott die Tür zum Evangelium für die Heiden geöffnet hat. Und so erinnert Petrus jetzt seine Brüder hier an dieses Ereignis, das Gott selbst mit ihm gemacht hat in Vers 8. Und Gott, der Herzenskenner, gab ihnen Zeugnis, indem er ihnen den Heiligen Geist gab, wie auch uns. Das, was bei Cornelius und seinen Freunden geschehen ist, dort im Haus, war ein kleines Pfingsten. Die Ausgießung des Heiligen Geistes und die Reaktion, dass diese Menschen in Sprachen geredet haben, das war die Wirkung des Gleiches, ganz genauso wie die Juden, die jüdischen Christen, das in Apostelgeschichte 2 beim großen Pfingsten erlebt haben. Und deshalb ist das hier, was vonstatten ging, der Beweis, dass diese Menschen bekehrt sind, dass sie errettet sind. Und deshalb macht Petrus jetzt den Punkt, in Vers 8 gehen wir weiter, und er machte keinen Unterschied zwischen uns und ihnen, da er durch den Glauben ihre Herzen reinigte. Das ist das Wesen der Errettung. Er reinigte durch den Glauben ihre Herzen. Ein Gott, der die Person nicht ansieht, sondern jeden im Glauben die gute Botschaft anbietet und jeden, der sie annimmt, der wird dann auch gereinigt. Und hier ist der Punkt, den Petrus deutlich macht. Gott hat ihre Herzen gereinigt. Es geht nicht darum, während jüdische Lehrer hier weiter darauf hacken, dass sie eine gewisse äußerliche Reinlichkeit mit sich bringen müssen, macht Petrus hier deutlich, sie wurden innerlich durch den Glauben vollständig gereinigt. Und das ist ganz einfach und das ist ganz allumfassend und das ist auch völlig genug. Und das ist diese Botschaft, die Petrus hier so deutlich macht. Die Errettung, die Gott da gibt, geschieht durch Glauben allein. Und weil diese Errettung durch Glauben allein kommt, fragt Petrus jetzt, herausfordernd in Vers 10. Nun denn, was versucht ihr Gott? Ein Joch auf den Hals der Jünger zu legen, das weder unsere Väter noch wir zu tragen vermochten. Und das hier ist die starke Nachricht von Petrus, das Urteil, das so deutlich ist und so deutlich spricht. Und er sagt, ihr versucht Gott, wenn ihr irgendetwas anderes von diesen Heiden erwartet als den Glauben allein. Ihr prüft Gott, ihr stellt ihn auf die Probe, ihr versucht ihn darin, dass ihr irgendetwas hinzufügen wollt. Und dieses Versuchen ist das gleiche wie das, was Petrus, Ananias und Sapphira vorgehalten hat. Warum versucht ihr Gott? Ihr nehmt die Prinzipien Gottes und denkt, ihr könnt euch daraus einen Vorteil schlagen. So funktioniert das nicht. Und so legen sie hier, wie Petrus es sagt, ein untragbares Joch auf den Hals der Jünger. Eine Last, die untragbar ist. Und deshalb schließt Petrus mit diesem Plädoyer ab in Vers 11. Vielmehr glauben wir, durch die Gnade des Herrn Jesus in derselben Weise gerettet zu werden wie auch jene. Und es ist interessant, was Petrus hier macht. Hier stellt er sich nämlich hinten an. Er sagt nicht, die Juden werden genauso gerettet wie wir, sondern er sagt, wir werden genauso gerettet wie die Heiden. Es ist ganz genau das Gleiche. Es ist seine Gnade, die uns errettet hat und nicht das, was wir getan haben. Und genauso ist es bei den Heiden. Seine Gnade, die errettet und nicht das, was sie tun. Darum geht es. Es ist die Gnade Gottes allein am Werk. Und diese Gnade ist völlig frei, völlig unverdient und auch völlig ohne irgendeine Anzahlung. Das ist die Errettung. Und so macht Petrus hier deutlich, wenn wir von Errettung sprechen, dann darf es danach keine Zweiklassengesellschaft geben. Da gibt es nicht unterschiedliche Arten von Gläubigen, sondern nur die Erretteten. Und das ist das, was Paulus in Kolosser 3, Vers 1 deutlich macht, dass weder Grieche noch Jude, Beschneidung noch Unbeschnittenheit, Barbar, Sküte, Sklave, Freier, sondern Christus, alles in allen. Das ist die Botschaft. Gnade verteidigt ein für alle Mal. Es ist alles in Christus bezahlt. Nun stell dir vor, du bist eine Mutter von zwei Söhnen oder ein Vater von zwei Söhnen. Zwei Söhne, die unter deinem Dach aufwachsen. Die all das essen, was du ihnen vorstellst. Die leben mit dem Geld, das du für sie organisierst, verdienst. Keiner von den beiden wird dafür bezahlen müssen. Nun, einer der Söhne sieht dir sehr, sehr ähnlich. Er hat die gleichen Charakterzüge wie du. Er gehört dir seit Geburt. Du hast ihn selbst zur Welt gebracht. Du warst dabei. Er ist dein Sohn. Er wird nichts dafür bezahlen. Der andere Sohn sieht vielleicht ein bisschen anders aus, hat vielleicht einen etwas anderen Charakter. Ihn hast du adoptiert. Er kam erst später dazu, aber auch er ist dein Sohn. Er muss nichts bezahlen. Und so sind beide vollwertige Söhne und sind beide diejenigen, die sich das Erbe nach deinem Tod teilen. Und auch da gibt es keine zwei Klassen. Und so ist Gottes Gnade gleich. Und so ist die Botschaft, die Petrus hier bringt, genau das, was Paulus und Barnabas auf ihrer Missionsreise erlebt haben. Und sie kommen nun zu Wort in Vers 12, in Apostelgeschichte 15, Vers 12. Die ganze Menge aber schwieg und hörte Barnabas und Paulus zu, die erzählten, wie viele Zeichen und Wunder Gott unter den Nationen durch sie getan hat. Paulus und Barnabas können sagen, ja, genau das haben wir erlebt. Gott war mit dabei und er hat das Zeichen genauso gewirkt, wie er das unter den Juden gewirkt hat. Und er hat seinen Geist geschenkt, genau wie er es unter den Juden gemacht hat. Und sie machen damit deutlich, Gott macht keinen Unterschied. Und so ist die Gemeinde nun zurück auf dem Weg, um die Gnade Gottes zu verstehen. Und es durchläuft jetzt die nächste Station, die Gnade Gottes gelebt. In Vers 13 sehen wir nämlich, dass dieses Gespräch zwischen den Ältesten und Aposteln noch nicht ganz zu Ende ist. Als sie aber schwiegen, antwortete Jakobus und sprach, ihr Brüder, hört mich. Simon hat erzählt, wie Gott zuerst darauf gesehen hat, aus den Nationen ein Volk zu nehmen für seinen Namen. Hier kommt Jakobus zu Wort. Nicht der Apostel, der ist inzwischen schon gestorben. Hier ist Jakobus, der Bruder Jesu, der sich als Leiter der Gemeinde herausgestellt hat, der sich hier jetzt den Worten Petrus anschließt und sagt, es ist überhaupt gar keine Frage übrig. Die Errettung ist aus Gnade allein. Und um dieses Argument noch weiter zu unterstützen, zitiert er jetzt aus dem Alten Testament in Vers 15. Und hiermit stimmen die Worte der Propheten überein, wie geschrieben steht. Nach diesem will ich zurückkehren und wieder aufbauen die Hütte Davids, die zerfallen ist. Und ihre Trümmer will ich wieder bauen und sie wieder aufrichten, damit die übrigen der Menschen den Herrn suchen und alle Nationen, über die mein Name angerufen ist, spricht der Herr, der dieses tut, was von jeher bekannt ist. Jakobus beruft sich hier auf eine Aussage aus Amos 9, wo Gott selbst deutlich macht, dass er die Herrschaft Davids wiederherstellen wird. Und die Apostel haben immer wieder deutlich gemacht, dass Jesus der neue David ist, der die Verheißungen erfüllen wird und dass das Volk Israel zu neuer Größe kommen wird. Aber was wir hier sehen in dieser Stelle, die Jakobus hier zitiert, ist, dass es Gott nicht nur um die Selbstverwirklichung Israels geht. Es geht ihm nicht nur darum, dass Israel hochgehoben wird, sondern es geht ihm darum, dass der Name Gottes über die ganze Welt hinaus bekannt wird. Und genau das tritt ein. Aus Israel heraus, aus den Trümmern heraus, aus der Wiederherstellung der Herrschaft werden Nationen drumherum von dem Namen Gottes hören und sie werden zum Glauben kommen. Also was Gott an Israel tut, soll dazu dienen, dass die Nationen da drumherum zum Glauben kommen. Es geht also nicht darum, einfach alles dem Volk hinzuzufügen, sondern es geht darum, aus dem Volk heraus auch Nationen zu berufen. Und so zieht Jakobus jetzt den Schluss und sagt, dass Errettung für alle gleich ist, ist gar kein Thema. Doch jetzt ist die Frage, wie können wir das Zusammenleben zwischen dieser Kulturen gewährleisten? Wie können Juden und Heiden auch innerhalb der Gemeinde zusammenleben? Und so schlägt er jetzt vor in Vers 19. Deshalb urteile ich, man solle die, welche sich von den Nationen zu Gott bekehren, nicht beunruhigen, sondern ihnen schreiben, dass sie sich enthalten von der Verunreinigung der Götzen und von der Unzucht und vom Erstickten und vom Blut. Also zuerst sagt er ganz deutlich, wir wollen die Heiden nicht weiter belasten. Wir wollen ihnen nicht noch ein zusätzliches Joch auferlegen, das sie nicht tragen können. Doch was er dann sagt, macht uns ein bisschen stutzig. Sie sollen an keinem Götzenopfer teilnehmen, sie sollen keine Unzucht betreiben, sie sollen kein Fleisch von erstickten Tieren essen, sie sollen sich von Blut enthalten. Woran denkt ihr? Gesetz Mose. Und man fragt sich jetzt schon, so auf der einen Art sagt er, wir sollen die Nationen, sollen wir nicht beunruhigen, und auf der anderen Art sagt er, aber ein paar Sachen sollen sie dann doch noch einhalten. Was machen wir damit? Und es sind Stellen wie diese, die viele ins Fragen werfen. Wie gehen wir damit um? Nun, dass ein Christ sich nicht aktiv an Götzenopfern beteiligen kann, steht außer Frage. Die Bibel macht es an mehreren Stellen deutlich und so auch in 1. Johannes 5, Vers 21. Kinder, hütet euch vor den Götzen. Ein eindeutiger Befehl. Christen können nicht eine geteilte Loyalität haben, wenn es um die Ehrerbietung Gottes geht. Es ist auch gar keine Frage, dass ein Christ kein unzüchtiges Leben führen kann. Auch das ist in der Bibel immer und immer wieder untermalt, dass die Errettung sich darin zeigt, dass ein Mensch eine Beziehung zu einem Mann und einer Frau sucht. Doch was ist hier mit dem Erstickten und mit dem Blut, von dem Jakobus hier schreibt? Und hier herrscht Verwirrung. Und es ist genau diese Stelle, über die ich schon viele, viele Diskussionen geführt habe mit einer Schulkameradin. Diese Schulkameradin war befreundet mit einem Jungen, der den Zeugen Jehovas angehörte. Und die Zeugen Jehovas sind überzeugt, aufgrund dieser Stelle, dass sie keine Bluttransfusion bekommen dürfen. Und wenn du mal ein Portemonnaie von denen siehst, da ist ein großer Sticker drin, kein Blut. So deutlich, dass man das schon von 5 Metern Entfernung sehen kann. Kein Blut Apostelgeschichte 15, Vers 20. Nun, diese Schulkameradin kam also zu mir und sprach mich darauf an. Apostelgeschichte 5, Vers 20 sagt doch kein Blut. Und ich sagte, die gute Antwort eines jeden Bibellehrers, Kontext, Zusammenhang, schaut es euch an. Und wir haben lange diskutiert und irgendwann sagte sie, aber eins musst du zugestehen, es steht aber da. Ich sagte, ja, es steht da, aber es ändert noch nichts an der Frage. Und die Frage bleibt für uns, was machen wir damit? Denn es gibt nicht wenige Christen, die auch heute daran festhalten, dass ein Christ nicht die Blutwurst essen darf. Oder es ist nicht schicklich ist aufgrund dieser Stelle. Und andere sind auch schon auf mich zugekommen und haben gesagt, ja, wir müssen erstmal gucken, wie unser Fleisch, das auf unserem Teller ist, wie es denn auch geschlachtet wurde, ob es überhaupt so wie in Apostelgeschichte 15, Vers 20, ob es erstickt wurde. Was machen wir mit dieser Stelle? Und vor allen Dingen, wie passt das in das ganze Bild, das uns Apostelgeschichte 15 gezeigt hat? Denn wir haben zum einen eins festgestellt, dass ein Christ frei ist. Ein Christ wird errettet aus Gnade allein. Ein Christ wird nicht errettet aufgrund dessen, was er ist oder was er nicht ist. Und ein Christ ist nicht gebunden an das Gesetz Mose. Das ist bis zu diesem Punkt deutlich kommuniziert worden. Was mache ich jetzt aber mit diesen Dingen, die Jakobus hier sagt, sollten wir die Heiden bitten zu tun, was eigentlich nichts anderes als Äußerlichkeiten sind? Lasst uns weiterlesen, wie Jakobus argumentiert. Da sind wir noch nicht fertig. Vers 21. Denn Mose hat von alten Zeiten her in jeder Stadt solche, die ihn predigen, da er an jedem Sabbat in den Synagogen gelesen wird. Das wichtige Bindewort, denn. Vers 21. Wir haben es mit einer Äußerlichkeit zu tun. Ja, das Enthalten von Blut und von Ersticktem ist etwas, was äußerlich sichtbar ist. Aber Jakobus gibt hier einen Grund, warum er das erfordert. Denn Mose wird in jeder Stadt gelesen, in den Synagogen. Die Juden haben sich verbreitet durch das ganze Römische Reich durch. Die waren überall. Und die sollen nicht abgeschreckt werden durch diese Freiheit, die die Heiden haben. Und deshalb mahnt er hier, dass diese Heiden sich besonders einfach sorgsam sind, dass sie aufpassen. Und diese Liste, die er hier beschreibt, die ganze Liste, ist typisch für ein heidnisches Götzenritual gewesen. Die Götzenanbetung, die in den Tempeln praktiziert wurde, war geprägt von Götzenopfer, völlig klar. Es war geprägt von Unzucht. Es gab Tempelhuren, die sich direkt dort vor Ort bewegt haben. Das wurden den Götzen geopfert. Dann wurden diese Opfertiere, sie wurden erhängt, die wurden erstickt. Und dann war es auch noch üblich, das Blut zu schmecken, zu trinken. Das war alles assoziiert mit einem Götzenopfer. Und es hat die Juden zu Recht angeekelt. Und deshalb ist das Anliegen von Jakobus so deutlich, dass diese Juden hier den Heiden, dass die Heiden den Juden keine Gelegenheit geben sollten, dass irgendjemand zu ihm sagt, du machst immer noch bei diesem Götzendienst mit. Und deshalb sollten sie bewusst diesen Weg gehen, um deutlich zu machen, wir sind nicht mehr die, die wir einmal waren. Und das hier, Freunde, ist die wunderbare Seite der Gnade Jesu. Dass genauso wie Gott selbst seine Privilegien, seine Freiheit, seine Unabhängigkeit aufgegeben hat, um uns zu erlösen, dass wir das Gleiche für andere tun sollen. Denn denkt darüber nach, wie Gott es uns beschreibt in den Philippa, dass Jesus selbst runterkam. Er gab sich selbst auf. Er hat gewisse Privilegien aufgegeben. Er ist selbst schwach geworden, um den Schwachen zu begegnen. Und genauso möchte Gott von uns, dass wir in unserer Stärke schwach werden, um den Schwachen zu begegnen. Es steht außer Frage, dass Fleisch nicht mehr gemäß dem Gesetz verarbeitet werden muss. Und es steht außer Frage, dass Bluttransfusionen kein Problem sind. Und es steht auch außer Frage, dass deine Blutwurst per se nicht das Problem ist. Doch dann, wenn du weißt, dass dein Nächster, der dich sieht, dabei vom Evangelium dadurch abgehalten wird, dann ist es ein Problem. Und genau das macht Jakobus hier deutlich. Christen sind aufgrund ihres Glaubens schon schräg genug. Und sie müssen nicht auch noch durch ihr Sozialverhalten auffallen. Und das ist eine Frage, die du dir selber auch anhand dieser Stelle immer wieder stellen kannst. Wo lebe ich die Gnade Gottes noch nicht? Wo ist das, was ich tue, was ich für normal halte, meinem Gegenüber ein derartiges Anstoß, dass es ihm vom Evangelium weghält? Und hier rede ich nicht von Sünden, die deutlich als Sünden genannt sind innerhalb der Bibel, sondern von Präferenzen. Und hier sprechen wir von der Freiheit, die jeder Christ hat. Nämlich die Freiheit, gewisse Dinge aufzugeben und sein Privileg zurückzustellen aus Liebe für andere. Das ist Gnade Gottes gelebt. Und so wurde jetzt hier eine gewisse Vorgabe geschaffen, wie die Juden und Heiden untereinander innerhalb der Gemeinde miteinander auskommen können, ohne dass man anfängt, die Gruppen zu spalten und verschiedene Gemeinden zu gründen. Und die Gemeinde Gottes verläuft jetzt eine vierte Station, die Gnade Gottes erlebt. Nun, Jakobus hat deutlich gesprochen und die Gemeinde, wie man merkt, kommt jetzt darüber zur Ruhe. Und die Gemeinde entschließt sich, diesem Vorschlag von Jakobus, sich dem anzuschließen. Und wir lesen dann in Vers 22 von Apostelgeschichte 15, dann schien es den Aposteln und den Ältesten samt der ganzen Gemeinde gut, Männer aus ihrer Mitte zu erwählen und sie mit Paulus und Barnabas nach Antiochia zu senden. Judas mit dem Beinamen Barsabas und Silas, führende Männer unter den Brüdern. Also wir sehen, Jerusalem kommt zur Ruhe, die Sache ist gelegt, aber das Problem in Antiochia ist noch das gleiche. Und jetzt fällt die Gemeinde die Entscheidung, dass Paulus und Barnabas mit Silas und, wie heißt der andere, Judas unterwegs sind, um Antiochia zu ermutigen. Und sie schreiben jetzt diesen Brief. In Vers 23 sehen wir, wie sie diesen Brief niederschreiben und sagen, die Apostel und die Ältesten, eure Brüder, an die Brüder aus den Nationen zu Antiochia und in Syrien und Zilizien. Sie fangen gleich so an. Unsere Brüder in den Nationen. Gleich schon mal deutlich gemacht, ihr gehört dazu. Und dann Vers 24, weil wir gehört haben, dass einige, die aus unserer Mitte hervorgegangen sind, euch mit Worten beunruhigt und eure Seelen verstört haben, denen wir keine Befehle gegeben haben. Was die Botschaft, die sie gehört hatten zuvor, hat mit ihrer Heilsgewissheit zu tun gehabt. Plötzlich waren sie nicht mehr genug gewesen. Plötzlich sollten sie noch mehr bringen. Und so machen die Ältesten und die Apostel deutlich, das, was ihr da gehört habt, hat nichts mit dem zu tun, was wir euch verkündigen wollen. Das ist eine falsche Lehre. Und wir möchten, dass ihr versteht, wir haben ihnen überhaupt keine Befehle gegeben, in dieser Art und Weise zu sprechen. Also sie distanzieren sich hier am Anfang ihres Schreibens ganz deutlich von dieser Lehre. Und deshalb, dann in Vers 25 geht es weiter, schien es uns, nachdem wir einstimmig geworden, gut, Männer auszuwählen und sie zu euch zu senden, unseren geliebten Brüdern Barnabas und Paulus, Leuten, die ihr Leben hingegeben haben für den Namen unseres Herrn Jesus Christus. Wir haben nun Judas und Silas gesandt, die auch selbst mündlich dasselbe verkündigen werden. Denn es hat dem Heiligen Geist und uns gut geschehen, keine größere Last auf euch zu legen als diese notwendigen Stücke, euch zu enthalten von Götzenopfern und von Blut und von Ersticktem und von Unzucht. Wenn ihr euch davor bewahrt, so werdet ihr wohltun, lebt wohl. Jetzt kommt eine neue Botschaft aus Jerusalem. Zuvor war es eine Botschaft der Werksgerechtigkeit und jetzt ist es eine Botschaft des Glaubens. Jetzt ist es eine Botschaft der Hoffnung, eine Botschaft des Trostes. Die Aussage, ihr seid errettet. Ihr gehört dazu. Passt einfach nur auf, dass ihr den Leuten um euch herum nicht zum Anstoß werdet. Was für ein Trost. Was für ein Trost für eine Seele, die plötzlich in Unsicherheit gewogen war, die jetzt hören darf, es ist alles gut. Es ist gut genug. Was Gott getan hat, reicht. Und ich bin ein vollwertiger Christ. Und ich habe nicht noch etwas zu bezahlen oder zu liefern, um errettet zu werden. Und die Botschaft ist so deutlich. Es ist alles bezahlt. Und ihr gehört dazu. Es gibt jetzt kein Level 1 Jerusalem und Level 5 Antiochia, sondern nur eine Christenheit. Ein Glaube, eine Taufe, ein Herr, eine Errettung. Genauso sehen wir jetzt auch die Reaktion in der Gemeinde in Vers 30. Nachdem sie nun entlassen waren, kamen sie nach Antiochia hinab und sie versammelten die Menge und übergaben den Brief. Als sie ihn aber gelesen hatten, freuten sie sich über den Trost. Und Judas und Silas und die auch selbst Propheten waren, ermunterten die Brüder mit vielen Worten und stärkten sie. Nachdem sie sich aber eine Zeit lang aufgehalten hatten, wurden sie mit Frieden von den Brüdern entlassen zu denen, die sie gesandt hatten. Hier seht ihr das Wesen der Gnade Gottes. Ein Wesen, das dich nicht noch mehr mit Schuldgefühlen überschüttet, sondern dich zur Ruhe bringt darin, was Gott getan hat. Eine Gnade, wie Paulus es selbst beschreibt, die dich von Sklaven zu Sohn macht. Eine Gnade, die dich von einem Gefangenen der Sünde zu einem Freien für Gott macht. Es ist Gnade erlebt. Das heißt, alles, was du heute tust, hat keinen Einfluss auf deine Position. Die Botschaft ist deutlich. Gott hat dich erkauft und Gott hat bezahlt. Und ob du deine Bibel jetzt täglich liest oder nicht, wird an dieser Errettung nichts ändern. Ob du täglich 4 Stunden betest oder nur 2 Minuten, wird an dieser Errettung nichts ändern. Nichts von dem, was du tust, wird einen Unterschied machen. Wenn du sein Kind bist, dann bist du sein Kind und zwar ein für alle Mal. Und da gibt es keine Frage mehr, nach was ist denn jetzt wirklich genug? Und so ist ein Christentum, das von Schuldgefühlen geplagt ist, ständig gedrängt ist. Ich müsste ja noch mehr tun und ich sollte ja und das sollte noch besser werden und hier und da. Es ist ein jämmerliches Dasein, das die Bibel uns nicht beschreibt. Denn die Gnade möchte, dass du aus Freude leben kannst. Und die Gnade setzt dich auf ein Fundament, auf das du aufbauen kannst. Und aus dem heraus du mit Taten antworten wirst. Und Gehorsam ist wichtig und Taten sind wichtig, doch sie erretten dich nicht. Sie machen dich nicht zum Sohn, du bist schon ein Sohn. Und so ist es die Freude über die Gnade, die Liebe zu Gott, der Frieden nach seiner Vergebung, die dich dann motivieren, ihm zu folgen. Und das ist der Trost, den hier die Gemeinde in Antiochia bekommt. Es ist alles bezahlt. Ein für alle Mal. Und wie sehr hat so manch einer gelitten, der versucht hat, selbst das Heil zu erwerben. David Brainerd, ein Missionar, der unter den Indianern gewirkt hat, war schon als junger Mann bekannt als ein sehr disziplinierter Junge. Er ging Sonntag für Sonntag in die Gemeinde. Er hat seine Bibel gelesen wie kaum ein anderer. Er hat gebetet, wie kaum ein anderer. Er hat sich ganze Tage genommen, um mit Gott Zeit zu verbringen. Doch er realisierte eines. Ich erkannte, dass ich meine Andachten vor Gott angehäuft hatte, fastete und betete, so tat, ja manchmal wirklich dachte, dass ich auf die Ehre Gottes abzielte. Während ich das nie wirklich beabsichtigte, sondern nur mein eigenes Wohlgefühl. Hier liegt die Gefahr der Werksgerechtigkeit. Du tust und tust und tust und tust. Und du hast ja was vorzuzeigen. Du hast ja etwas getan. Aber unterm Strich nur dich selbst einigermaßen zur Ruhe gebracht. Das ist nicht die Lösung. Sondern die Haltung eines Christen ist die Haltung eines freudigen Kindes, das seinen Vater liebt. Und das weiß, dass es geliebt wird. Und das weiß, dass es aus den Händen seines Vaters nicht gerissen werden kann. Und das aus dieser Liebe und Freude heraus dem Vater dient. Und ich habe selbst erlebt, wie ich als vor vielen, vielen Jahren, als ich mitten in der Pubertät steckte, und jeder, der das schon mal durchgemacht hat, weiß, dass es nicht immer einfach ist. Ich war nicht unbedingt ein angenehmer Geselle. Ich hatte meine Schwierigkeiten. Eines Abends, ich konnte nicht einschlafen, ging ich zu meinen Eltern runter. Ich sagte, fühlte mich leer, ich war bedrückt, ich war traurig und ich wusste gar nicht, was los ist. Und mein Vater sagte zu mir, komm, zieh dich an, Wir gehen Döner essen. Und wir sind am Abend spät ins nächste Ort gefahren, haben uns einen Döner geholt. Und dieser Inhaber, mein Vater kannte ihn ein bisschen, fragt meinen Vater, ist das dein Sohn? Mein Vater sagt, ja, ist mein Sohn und mein Freund. So ist es bei Gott. Wenn du auch ein angenehmer Geselle bist und wenn du auch Dinge tust, die noch nicht so toll sind, wenn du errettet bist, wenn du Gottes Sohn bist, dann bist du immer Gottes Sohn. Und deshalb gib dich nicht damit zufrieden, nur etwas zu tun, damit es getan ist. Gib dich nicht damit zufrieden, nur etwas zu tun, um dein eigenes Gewissen einigermaßen zur Ruhe zu bringen. Oder damit du die richtige Antwort geben kannst, wenn du gefragt wirst, ob du deine Bibel auch gelesen hast. Sondern lass dich aufs Neue von dieser Gnade Christi begeistern, die es schafft, dich aus dem Dreck zu ziehen und die dich auf eine Position stellt, die du nicht verdient hast. Und aus Dankbarkeit, aus Liebe und aus Freude ihm gegenüber wirst du motiviert, das zu tun, was er von dir möchte. Deshalb erkenne seine Gnade für dich, seine Liebe für dich und erlebe, wie diese Freude daran dich antreibt, das Richtige zu tun. Und so hat die Gemeinde Gottes hier in Apostelgeschichte 15 diesen Graben geschlossen, der anfing aufzugehen zwischen Werksgerechtigkeit und der Gerechtigkeit aus Glauben, wo deutlich gemacht wird, es gibt nur eine Errettung. Und für diese Errettung ist jeder gut genug. Da gibt es keine Voraussetzungen zu erfüllen, da gibt es keine Eintrittskarte zu kaufen und da gibt es keine Anpassungen vorzunehmen, sondern es ist Gottes Gnade allein, die den Unterschied macht. Lass mich beten. O Vater, wenn wir diese Kämpfe sehen in der Vergangenheit, dann wissen wir selbst, wie sehr wir dazu geneigt sind, aus Werksgerechtigkeit zu leben. Wie schnell wir dich missverstehen als einen launischen, zornigen Gott, der uns eine drüber brät, wenn wir nicht spuren. Und wie wir vergessen, dass du uns völlig unverdient erlöst hast und dass du völlig unverdient alles gegeben hast, damit wir frei sein können. O Herr, ich bitte dich, dass diese Nachricht der Gnade, der Freiheit, der Friede, der Freude, die nicht erdrückt, sondern motiviert, dass uns diese Nachricht neu ergreift und dass uns diese Nachricht vorantreibt darin, dir ähnlicher zu werden. Und wir bitten dich auch darum, Herr, dass du Augen öffnest, wo wir das Christentum anders definieren, wie du es definierst. Und wo wir Leuten ein Joch auferlegen, das wir nicht aufzuerlegen haben. Sondern, Herr, dass wir uns alle festhalten an dieser allumfassenden Gnade, die jeden ergreift, der dich im Glauben ergreift. Wir bitten dich darum. Amen.